Edgar Wallace, Mord in Sunningdale. Rayter hatte einen Abteilungschef, der ihm wenig Sympathie entgegenbrachte. Für gewöhnlich sind Vorgesetzte mit ihren Untergebenen nicht zufrieden, weil sie zu viel sprechen. Aber in diesem Fall war es umgekehrt. Mr. Rayter schwieg sich meistens aus und reizte gerade dadurch seinen Vorgesetzten zu größter Wut. Major Dalton bewohnte eine Villa in Sunningdale und hatte deshalb von vornherein ein besonderes Interesse für den Fall Elliford Gray. Er hatte Frau und Kinder, die in ihm einen bedeutenden Mann sahen, und bei seinen Nachbarn stand er in hohem Ansehen. Sie freuten sich, wenn sie einmal zum Essen eingeladen wurden und ihre Kenntnisse über Polizei und Verbrecherwelt erweitern konnten. In Wirklichkeit hatte der Major kaum eine Ahnung von den Methoden, Verbrecher aufzuspüren und sie zu überführen. In der Hauptsache war er Verwaltungsbeamter, der sich mit finanziellen und statistischen Angelegenheiten zu beschäftigen hatte. Dies soll jedoch nur nebenbei bemerkt sein, und man muss zugeben, dass Rayter nicht leicht zu behandeln war und man sich wohl über ihn ärgern konnte. Mrs. Elliford Gray war eine hübsche, schlanke Witwe von etwa 30 Jahren. Ihre ausdrucksvollen Augen und ihr dunkles Haar standen in reizvollem Gegensatz zu ihrer etwas blassen Gesichtsfarbe. Ihr Blick war fast immer traurig und melancholisch. Sie wohnte in Fernley Cottage, einer kleinen Villa, die ein wenig abseits von der Hauptstraße lag, und Mr. Lester Van gehörte. Das Haus war wunderbar eingerichtet und besaß einen zwei Morgen großen gepflegten Garten. Mrs. Gray hielt zwei Dienstboten, eine Frau von mittleren Jahren und deren Tochter, die 10 Minuten von der Villa entfernt wohnten. Sie selbst schlief ohne die geringste Furcht nachts allein in dem Haus. Ihr bester Freund war Mr. Lester Van, ein reicher junger Mann, der in der Park Lane wohnte. Es war nicht das Geringste gegen ihn einzuwenden, aber er hatte eine Eigenschaft, die ihn auch mit Chief Inspector Rayter in Verbindung brachte. Eines Abends suchte ihn der Chief Inspector auf. Mr. Van ging nachdenklich in seinem Arbeitszimmer auf und ab und hatte die Hände in den Taschen vergraben. Mrs. Gray stand am Fenster und konnte ein Lächeln nicht ganz unterdrücken. »Mir tut die Sache wirklich leid, Mr. Rayter«, erklärte Van mit tiefem Bedauern. »Aber Sie müssen sich auch vorstellen, dass dieser Mann Mrs. Gray in der übelsten Weise beschimpfte. Es ist doch verständlich, dass ich mich vergessen habe.« »Sie haben den Mann beinahe umgebracht«, bemerkte Rayter trocken und sachlich. Der Sachverhalt war kurz folgender. Mr. Van und Mrs. Gray gingen spät am Nachmittag im Kensington Park spazieren. Ein Bettler bat sie um ein Almosen, und als er es nicht erhielt, schimpfte er wütend. Wahrscheinlich hatte er vor Mr. Van nicht genügend Respekt und ließ sich durch dessen verhältnismäßig kleine und schlanke Gestalt täuschen. In Wirklichkeit war Van aber ein gut trainierter Sportsmann, und als der Bettler immer hässlichere Ausdrücke gebrauchte, wandte er sich plötzlich um, packte ihn buchstäblich am Kragen und warf ihn über das Brückengeländer in die Serpentine. Inzwischen war es dunkel geworden, und es kostete große Anstrengungen, den Mann wieder aus dem See zu retten. Er hatte viel Wasser geschluckt, und nur durch Anwendung künstlicher Beatmung gelang es, ihn allmählich wieder zu sich zu bringen. Jetzt lag er im Hospital. Dieser Vorfall war der Anlass zu dem Besuch des Chief Inspectors. »Aber Dickie, du bist auch wirklich zu jähzornig!« Mrs. Gray lachte leise und sah ihn mit einem zärtlichen Blick an.
»Welche Folgen hat die Geschichte denn für mich?« fragte Mr. Van nervös. »Ich hätte diese Vogelscheuche natürlich nicht ins Wasser werfen sollen. Merkwürdigerweise kannte mich der Kerl. Er nannte mich sogar beim Namen. Erst als er drohte, mich zu ermorden, vergaß ich mich so weit, dass ich ihm einen Denkzettel gab. Will man mich deshalb anklagen?«
Rayter konnte ihm darüber noch keine offizielle Auskunft geben.
Er wollte vor allem einen eingehenden Bericht von Mr. Van haben, wie sich die Sache abgespielt hatte, aber seiner Meinung nach hatte er keine Schwierigkeiten mehr zu gewärtigen. Der Bettler war sowohl der Londoner als auch der Provinzialpolizei als ein gefährlicher Kunde bekannt. Seine Personalakten sprachen gegen ihn und er hatte schon oft im Gefängnis gesessen. »Wenn ich Ihnen einen Rat geben darf, Mr. Van, dann schicken Sie jemand ins Hospital und besänftigen den Mann durch ein paar Pfund. Das sage ich Ihnen aber nicht als Polizeibeamter, sondern als Privatmann.« Mrs. Gray hatte sich inzwischen gesetzt und schaute zum Fenster hinaus. Mr. Rater hatte den Eindruck, dass sie heimlich über ihren Freund lachte und es ihm nicht zeigen wollte. Ein paar Tage später erwähnte Major Dalton zufällig die beiden, er kannte sie gut, da er nahe der Villa wohnte. »Sie verkehren schon viele Jahre miteinander und sind sehr befreundet«, meinte er. »Die Leute in Sunningdale begreifen nicht, warum sie nicht heiraten.«
»Ach, die Leute in Sunningdale begreifen wahrscheinlich manches nicht«, erwiderte Rater anzüglich und ging zu seinem Büro zurück.
Am nächsten Sonntagmorgen stand der Chief Inspector schon um 16:30 auf und bereitete sich gerade eine Tasse Tee, als das Telefon plötzlich klingelte. Wütend sah er auf den Apparat, denn er hatte mehrere Berichte zu schreiben, die er am besten in den frühen Morgenstunden erledigen konnte. Wieder läutete es. Er nahm den Hörer ab und erkannte die Stimme Major Daltons, der sehr erregt sprach.
»Kommen Sie bitte hierher. Ich habe Scotland Yard bereits verständigt, dass Sie den Fall übernehmen. Die Fotografen und die Leute von der Fingerabdruckabteilung sind schon unterwegs.«
»Was ist denn passiert?« fragte Rater schnell.
Es dauerte einige Sekunden, bevor die Antwort kam.
»Mrs. Gray, wirklich eine nette Frau, die hier in der Nähe wohnt, ist ermordet worden.«
»Was? Ermordet? Haben Sie schon irgendeine Spur?«
»Nein, sie ist sicher ermordet worden. Ach, es ist zu schrecklich, eine so schöne Frau. Haben Sie mich verstanden, Mr. Rater?«
»Ja, vollkommen«, entgegnete der Chief Inspector ruhig. »Der Fall scheint ja sehr interessant zu sein.«
Er legte den Hörer auf, trank seinen Tee und wartete dann auf der Straße, bis das Polizeiauto ihn abholte.
»Halten Sie nicht an«, rief er dem Chauffeur zu, sprang auf das Trittbrett, riss die Tür auf und setzte sich neben den Fahrer. »Wissen Sie schon Genaueres?«
Keiner der Beamten im Wagen konnte ihm Einzelheiten berichten. Die Frau war ihnen vollständig unbekannt. Rater klappte den Mantelkragen hoch und lehnte sich zurück, um zu schlafen. Als der Wagen vor dem kleinen Haus hielt, wachte Mr. Rater wieder auf. Die Haustür stand weit offen und in der Eingangsdiele brannte Licht. Dort traf er Major Dalton, der mit dem Polizeiinspektor von Sunningdale sprach.
»Gut, dass Sie kommen, Mr. Rater. Die Berkshire-Polizei hat die Hilfe von Scotland Yard erbeten und uns zu dem Fall hinzugezogen.«
»Bin ich hinzugezogen oder Sie?« fragte Mr. Rater unfreundlich, denn der Major hatte nichts mit dem Außendienst zu tun.
»Natürlich Sie«, entgegnete Dalton ärgerlich. »Ich bin gewissermaßen nur als Zeuge hier. Nicht, dass ich etwas gesehen hätte«, fügte er schnell hinzu, »aber die Leute kamen sofort zu meinem Haus und holten mich aus dem Bett.«
»Wo ist denn die Tote?«
Zum größten Erstaunen des Chief Inspectors schüttelte der Major den Kopf.
»Das ist es ja gerade. Sie ist nicht in der Wohnung. Sie ist fortgeschafft worden. Hoffentlich waren Sie vorsichtig, als Sie von der Straße zum Haus gingen. Es sind nämlich Blutspuren draußen zu sehen. Aber das Verbrechen ist hier begangen worden.«
Er stieß die Tür zu dem kleinen Wohnzimmer auf, das hell erleuchtet war. Rater trat ein und sah sich um. In dem Raum herrschte große Unordnung. Tisch und Stühle waren umgeworfen und eine Vase lag in Scherben auf dem Boden. Auf dem hellen Teppich zeigte sich ein großer dunkler Blutfleck.
»Vielleicht wäre es besser, wenn ich Ihnen alles sagte, was sich zugetragen hat«,
meinte der Major. »Nein, das ist unnötig.«
Der Chief Inspector konnte manchmal sehr kurz und abweisend sein.
»Zunächst möchte ich feststellen, bearbeite ich den Fall oder bearbeite ich ihn nicht.
Wenn ich ihn aber bearbeite, dann muss ich die Untersuchung auch allein führen. Und Sie sind für mich dann weiter nichts als ein ganz gewöhnlicher Mitbürger.
Der Major ärgerte sich, aber er zeigte es äußerlich nicht.
Schön.
Dann werde ich draußen im Garten warten.
Warten Sie, wo Sie wollen, erwiderte Mr. Rater und wandte sich an den Inspektor der Berkshire-Polizei.
Die Geschichte, die er von diesem Beamten erfuhr, war sehr einfach. Ein Polizist hatte auf seinem Rundgang um 3:30 morgens gesehen, dass Licht in der Eingangsdiele der Villa brannte. Er öffnete das Gartentor, und als er zur Haustür kam, fand er sie nur angelehnt. Gleichzeitig bemerkte er eine große Blutlache auf der Schwelle. Er rief ins Haus, erhielt aber keine Antwort. Da er wusste, dass Mrs. Gray allein wohnte, wartete er nicht länger, ging hinein und entdeckte an den Wänden des Ganges überall Blutspuren. Im Wohnzimmer brannte Licht, und er sah, dass hier ein Kampf stattgefunden haben musste. Mehr konnte er jedoch nicht feststellen. Mr. Rater rief die beiden Beamten von Scotland Yard, die mit ihm gekommen waren, und zeigte auf die polierten Messingstangen des Kamingitters.
»Hier sind Fingerabdrücke. Machen Sie eine Aufnahme davon. Wenn es Tag geworden ist, werde ich das ganze Zimmer genau untersuchen.«
Im Kamin lag noch Holzasche und ein angebranntes Stück Papier. Behutsam nahm er es heraus und betrachtete es genauer. Deutlich konnte er die Schriftzüge einer Frau erkennen. »Versuchte mich zu töten, verteidigte mich selbst.« Die Worte waren unregelmäßig und hastig geschrieben. Nachdem er das verkohlte Blatt sorgfältig auf den Tisch gelegt hatte, ging er hinaus und machte einen Rundgang um das Haus. Die Morgendämmerung begann, und er konnte auch auf dem gepflasterten Weg vor dem Haus Blutspuren sehen. Es musste jemand in blutendem Zustand auf die Straße geschafft worden sein. Dort verlor sich die Spur. Mrs. Gray hatte einen kleinen Zweisitzer. Die Tür zur Garage war geschlossen, und man fand den Wagen vollkommen in Ordnung.
»Was schließen Sie aus dem Befund?« fragte der Major, der nicht länger schweigen konnte. »Es ist doch alles klar. Sie hatte Streit mit jemand, wurde ermordet und fortgebracht.«
»Ah, sind das die Hausangestellten?« unterbrach ihn der Chief Inspector, als er zwei Frauen quer über die Straße kommen sah.
Er hatte nach ihnen geschickt, setzte aber keine großen Hoffnungen auf ihre Aussagen.
Zuerst führte er die Mutter, die die Stellung einer Köchin einnahm, ins Speisezimmer und stellte die gewöhnlichen Fragen an sie. Der Major erschien unaufgefordert zu der Vernehmung. Die Frau hatte schon erfahren, was geschehen war, und zitterte vor Aufregung. »War gestern Abend jemand hier?«
»Nur Mr. Van.«
Rater sah sie düster an. Das tat er gewöhnlich, wenn er überrascht war. »Mr. Lester Van?«
Sie nickte.
»Um welche Zeit war er hier?«
»Er war noch da, als ich fortging. Eine Bekannte von mir sah, dass sein Wagen etwa um Mitternacht nach London zurückfuhr. Ich möchte nicht sagen, was ich eigentlich nicht sagen sollte,«
fügte sie mit nervöser Hast hinzu.
»Aber die beiden hatten einen schrecklichen Streit miteinander.«
»Wer?«
»Mrs. Gray und Mr. Van. Er brüllte und verlangte eine Erklärung für irgendetwas. Sie bat ihn, sich doch zu beruhigen und nicht so laut zu schreien.«
»Haben Sie an der Tür gelauscht?«
Die Frau wurde bleich.
»Ja, das muss ich zugeben. Ich hörte, wie Mrs. Gray sagte, es ist mir unmöglich, dich zu heiraten, den Grund dafür kann ich dir nicht sagen. Wenn du mich wirklich liebtest, würdest du nicht so unvernünftig sein.«
»Und was geschah dann?«
fragte Rater, der den Inhalt der Angaben schnell notierte.
»Ich würde dich eher umbringen, als dich verlieren oder einem anderen überlassen,« sagte er. »Darauf kann ich einen Eid leisten, obwohl er sonst sehr nett zu uns war und ich ihn nicht in Schwierigkeiten bringen möchte.«
»Haben die beiden noch miteinander gestritten, als sie fortgingen?«
Sie schüttelte den Kopf.
Sie hatten sich in ruhigem Ton unterhalten, als die Köchin durch die geschlossene Tür gute Nacht wünschte.
Ihre Tochter konnte nichts aussagen, weil sie schon eine Stunde vor Beginn der Auseinandersetzung gegangen war.
»Nun, was sagen Sie jetzt?« fragte der Major eifrig. »Die Sache wird doch immer klar. Mr. Van blieb in der Wohnung und fing einen neuen Streit mit der Frau an.«
»Sie hat sich aber zur Ruhe gelegt«, erwiderte Mr. Rater kühl. »Und der Mann, der den Mord begangen hat, kam nicht durch die vordere Haustür herein, sondern von der Hinterseite. Wenn Sie um das Haus herumgehen, finden Sie die Spuren eines Stemmeisens an der Küchentür, und das Schloss ist erbrochen.«
Der Major schwieg einen Augenblick.
»Ich kenne natürlich Mr. Lester Van«, meinte er dann. »Er ist sehr jähzornig. Selbstverständlich müssen Sie in dieser Richtung Nachforschungen anstellen.«
»Der schlaue Gedanke ist mir auch bereits gekommen«, entgegnete Rater ironisch.
Es war schon 7:30, als der Chief Inspector die Wohnung Mr. Vans erreichte. Nach mehrfachen Erkundungen stellte er fest, dass der junge Mann sein Auto in einer nahen Mietgarage einstellte. Um 8 Uhr kehrte Rater zurück und unterhielt sich mit dem Portier, der ihm aber keinen Aufschluss geben konnte, da er erst 7 auf seinem Posten war. Die Wohnung lag in der 1. Etage, und Mr. Van öffnete persönlich, als der Chief Inspector klingelte. Er erkannte den Beamten sofort wieder. Mit etwas abweisender Stimme wünschte er guten Morgen, aber Rater sah, dass es Van große Mühe kostete, eine ruhige Miene zu zeigen. »Kommen Sie bitte herein.« Mr. Van öffnete die Tür weiter. Rater stellte jedoch fest, dass er ein wenig zögerte und es ungern tat. Auch entdeckte er, dass er einen seidenen Schlafrock über einem Straßenanzug trug. Mr. Van sah müde aus und war unrasiert. Aus all diesen Anzeichen ging hervor, dass er eine schlaflose Nacht hinter sich hatte. Er führte seinen Besucher in ein kleines Arbeitszimmer.
»Nun, was kann ich für Sie tun?«
Mr. Rater sah ihn durchdringend an, bevor er antwortete.
»Ich komme wegen der verstorbenen Mrs. Gray.«
Mr. Van schaute ihn verblüfft an.
»Verstorben? Sie wollen doch nicht sagen, dass sie tot ist? Was meinen Sie denn damit?« fragte er ungläubig.
Rater erzählte in kurzen Worten, was sich seiner Meinung nach diese Nacht zugetragen hatte. Während er sprach, schwand die Angst allmählich aus Vans Zügen und schließlich lachte er laut auf.
»Wie absurd! Sie glauben tatsächlich, dass Mrs. Gray tot ist?«
Rater schwieg.
»Großer Gott! Sie bilden sich doch nicht etwa ein, dass ich sie umgebracht habe!«
»Ich bilde mir gar nichts ein«, erwiderte Mr. Rater. »Ich halte mich nur an Tatsachen. In der Villa in Sunningdale habe ich Blutspuren gefunden, ebenso auf dem Weg vor der Haustür. Außerdem kann man deutlich sehen, dass ein menschlicher Körper auf die Straße gezerrt wurde.«
Er machte eine eindrucksvolle Pause.
»Und dann habe ich auch in Ihrem Auto Blutflecken gefunden.«
Mr. Van hatte seine Fassung wiedergefunden. Etwas bleicher war er allerdings geworden, als er erkannte, in welch kritischer Lage er sich befand.
»Natürlich haben Sie den Wagen gesehen. Wie dumm von mir!« »Welche Erklärung können Sie mir geben?«
Mr. Van zuckte die Schultern.
»Ich weiß nicht, wo Mrs. Gray ist, und ich kann Ihnen auch sonst nichts über den Fall sagen.« Mr. Rater legte die Stirn in Falten und schaute hinaus. »In Ihrem Wagen sind Blutspuren«, wiederholte er mit eigentümlicher Betonung. »Trugen Sie gestern Abend Kleidung?«
Van nickte.
»Bitte zeigen Sie mir den Anzug und das Oberhemd.«
Van zuckte nicht mit der Wimper, als der Chief Inspector ihn scharf musterte.
»Ich habe etwas Kaffee verschüttet und den Einsatz beschmutzt, deshalb habe ich es verbrannt. Der Smoking und die Beinkleider waren alt. Ich habe sie mit dem Frackhemd zusammen auch unten in die Zentralheizung geworfen, bevor der Portier aufstand. Ich teile Ihnen das deshalb mit, weil der Nachtportier es Ihnen wahrscheinlich später doch sagen wird. Er hat mich mit dem Paket in den Keller gehen sehen.«
»Natürlich waren Blutflecken dran«, meinte Mr. Rater nachdenklich. »Am vergangenen Abend waren Sie mit Mrs. Gray zusammen in Ihrer Villa, und Sie hatten einen heftigen Streit miteinander.«
Van machte eine verzweifelte Handbewegung.
»Es ist mein Fehler«,
dass ich so streitsüchtig bin«, erwiderte er niedergeschlagen. »Dieser entsetzliche Jähzorn. Aber ich verspreche Ihnen, dass ich von jetzt ab...« »Wo ist Mrs. Gray?«
»Ich habe Ihnen ja schon gesagt, dass ich es nicht weiß. Seit gestern Abend habe ich Sie nicht wiedergesehen. Wenn Sie glauben, dass ich Sie ermordet habe, dann verhaften Sie mich doch.«
Er zitterte vor Erregung.
»Da Sie zugeben, dass Sie zum Jähzorn neigen,« begann der Chief Inspector.
»Ich weiß, dass es mein Fehler ist. Es tut mir außerordentlich leid. Aber ich kann Ihnen weiter nichts über Mrs. Gray sagen. Wie unvorsichtig und dumm habe ich mich doch benommen.«
»Ja, das stimmt«, sagte der Chief Inspector, als er sich zur Tür wandte. »Ich komme später wieder, Mr. Van.«
Mr. Rater zog am Vormittag noch mehrere Erkundigungen ein und war mit dem Resultat zufrieden. Gegen 12 Uhr hielt man in Scotland Yard eine Konferenz ab, zu der Major Dalton jedoch nicht hinzugezogen wurde. Um 1 Uhr traf ein Telegramm von einem Arzt in Devonshire ein, das den Chief Inspector auf eine neue Spur brachte. Zu gleicher Zeit lief auch der Bericht eines kleinen Krankenhauses in der Nähe von Horsham ein, der die letzte Lücke ausfüllte. Am Nachmittag ging Mr. Rater wieder zu Mr. Van, der ihn offenbar erwartete.
»Ich will Ihnen keine Schwierigkeiten machen«, erklärte er. »Ich hole bloß noch meinen Hut, dann komme ich mit Ihnen.«
»Ich habe nicht die Absicht, Sie zu verhaften, wenn Sie das meinen sollten. Nur muss ich Sie um Auskunft bitten, wo Sie den Mann gelassen haben.«
Mr. Van wurde bleich. 5 Meilen hinter Horsham.« »Ich habe ihn aber nicht auf der Straße liegen lassen.«
»Nein, er ist von selbst verschwunden«, erwiderte Mr. Rater. »Jetzt liegt er im Langwell Cottage Hospital mit einer großen Wunde im rechten Oberarm. Unglaublich, wie solche Wunden bluten können.« Van starrte ihn verwundert an.
»Lebt er denn noch?«
flüsterte er. Rater nickte.
»Der Mann leidet an Krämpfen. Ich habe das in seinen Personalakten in Scotland Yard inzwischen feststellen können. Übrigens hat der Gefängnisarzt das auch bestätigt. Ich vermutete schon etwas Ähnliches. Diese Kerle sterben nicht so leicht. Aber wenn sie einen Anfall bekommen, sieht es aus, als ob sie tot wären.«
Er nahm ein Telegramm aus der Tasche und faltete es auseinander.
»Henry Walter Wassing heißt er. Als John Smith wurde er verurteilt. Ich fahre jetzt nach Horsham, um mir den Mann einmal anzusehen. Ich glaube, er wird nun wieder nüchtern und bei Besinnung sein. Hätte sich Mrs. Gray mir anvertraut, so hätte ich ihr genügend Material gegeben und sie hätte sich in aller Stille von ihm scheiden lassen können. Erzählen Sie mir jetzt einmal Ihre Geschichte im Zusammenhang.«
Mr. Van hatte sich inzwischen beruhigt und kam der Aufforderung des Chief Inspectors nach.
»Ich traf Mrs. Gray vor etwa 5 Jahren zum ersten Mal bei einer bekannten Familie und verliebte mich sofort in sie. Trotz meines jähzornigen Charakters erwiderte sie meine Neigung, nur weigerte sie sich, mich zu heiraten. Ich glaubte, sie wäre Witwe und konnte infolgedessen den Grund für ihre Weigerung nicht verstehen. Ich wusste nicht, dass ihr Mann für ein schreckliches Verbrechen eine 10-jährige Zuchthausstrafe absaß. Sie wollte sich nicht scheiden lassen, da sie die Öffentlichkeit fürchtete. Dazu kam noch, dass sie sich heimlich hatte trauen lassen. Niemand wusste von dem entsetzlichen Leben, das sie an seiner Seite geführt hatte. Sie war gerade nahe daran, mir alles zu erzählen, weil sie gehört hatte, dass Wassing entlassen werden sollte, als er plötzlich, unerwartet, am Sonnabend nachts in ihrem Haus auftauchte. Er war betrunken und versuchte, sie zu erwürgen. Zu ihrer Selbstverteidigung stach sie mit einem Dolch nach ihm, den ich ihr früher einmal als Brieföffner geschenkt hatte. Er stürzte zu Boden und blutete stark. Jetzt weiß ich glücklicherweise, dass er in eine Art Starrkrampf verfiel. Sie glaubte aber, dass sie ihn getötet hätte und schrieb mir einen Brief. Sie hatte die Fassung vollständig verloren und wollte Selbstmord begehen. Während sie schrieb, wurde sie aber ein wenig ruhiger
verbrannte die Nachricht und erzählte mir am Telefon kurz, was sich zugetragen hatte. Ich fuhr mit meinem Wagen sofort nach Sunningdale, brachte sie zuerst in meine Wohnung und kehrte dann zur Villa zurück. Zunächst hatte ich die Absicht, den vermeintlichen Toten an die Küste zu bringen und ihn dort am Ufer liegen zu lassen, aber ich machte Fehler über Fehler. Ich ließ das elektrische Licht im Flur brennen und die Haustür offen stehen. Dadurch ist natürlich alles vorzeitig herausgekommen. Es gelang mir, den Mann in den Wagen zu schleppen. Kurz hinter Horsham hatte ich durch eine Motorpanne eine Viertelstunde Aufenthalt. Während dieser Zeit muss er das Bewusstsein wiedererlangt haben und aus dem Wagen gekrochen sein. Ich stieg wieder ein und fuhr weiter. Erst nach 10 Minuten entdeckte ich, dass er nicht mehr bei mir war. Ich fuhr zurück, sah mich überall nach ihm um, konnte ihn aber nicht finden. Mrs. Gray hielt sich so lange in meiner Wohnung auf. Sie ist jetzt in Bournemouth. Als sie heute Morgen zu mir kamen, erschrak ich sehr, denn ich fürchtete, dass sie meine Zimmer durchsuchen würden. Um Zeit zu gewinnen, erzählte ich ihnen, dass ich meine Kleider verbrannt hätte, was aber nicht stimmte. Wie haben Sie denn alles in so kurzer Zeit herausgebracht? Der Chief Inspector machte eine abwehrende Handbewegung. Die Fingerabdrücke auf dem Kamingitter wurden in Scotland Yard identifiziert und dann ergab sich eins aus dem anderen. Übrigens hatte der Kerl einen Brief in der Tasche, den er selbst geschrieben hat. Daraus geht klar hervor, dass er die Absicht hatte, seine Frau umzubringen.